Der Großgrundbesitz ist wie ein Krebsgeschwür für unsere Gesellschaft. Wir können es nicht gutheißen, dass einige wenige sehr viel besitzen und viele andere dafür so gut wie nichts.
Ja, Landbesitz ist in Lateinamerika sehr ungleich verteilt. In Brasilien versucht die Bewegung der Landlosen, der MST, mehr Gerechtigkeit einzufordern. Seit 40 Jahren inzwischen und gegen viele, viele Widerstände. Damit bewegt sie einiges. Wie das geht, was der MST schon erreicht hat und wie stark die Verteilungsfrage polarisiert in Brasilien. Darum geht's in dieser Weltzeit.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna, hallo. Philipp Lämmerich war in Brasilien unterwegs und hat dort Siedlungen der Landlosenbewegung besucht und dabei viel erfahren über den Alltag, das Selbstverständnis und die Hürden, die die Landbesetzer versuchen zu nehmen.
Als wir hier ankamen, waren die Polizei und der Präfekt schon da. Sie hielten unsere Busse auf, aber wir gingen zu Fuß weiter. In dem Moment dachte ich an den Mord an Marielle Franco, einen Monat zuvor. Und ich rief, Marielle, dieser Name ist geblieben, Marielle vive.
Das Acampamento Marielle Vive ist eine Siedlung der Landlosenbewegung MST im hügeligen Hinterland von São Paulo. Julia Cecilia, eine schmächtige Frau im Rollstuhl, erzählt von der Gründung des Camps vor 6 Jahren. Auf der 30 Hektar großen Fläche sollten eigentlich Luxuswohnungen entstehen, doch der Besitzer ließ sie jahrelang brachliegen. Bodenspekulation, vermutete eine Gruppe MST-Aktivisten und organisierte im April 2018 die Besetzung. Julias Augen leuchten, wenn sie davon spricht.
Ich war die erste Person, die die Flagge der Bewegung vor den dort stehenden Polizisten gehisst hat. Ich bin stolz, das sagen zu können, denn heute leben wir unter dieser Flagge. Alles, was hier im Camp geschieht, geschieht unter der Fahne. Sie leitet uns.
Die Fahne der Bewegung ist rot. Darauf abgebildet ein Mann, der eine Machete zückt. Das Symbol ist überall im Camp zu sehen. Benannt ist die Siedlung nach der linken Politikerin Marielle Franco, die 2018 erschossen wurde. Ein Mord, den viele dem rechtsextremen Lager um Ex-Präsident Jair Bolsonaro zurechnen. Hier im Camp des MST ist ihr Name ein Symbol für politischen Widerstand. Gegen den Großgrundbesitz, gegen die industrielle Landwirtschaft, gegen die enorme wirtschaftliche Ungleichheit im Land.
Ich sitze heute in einem Rollstuhl, weil ich mit Pestiziden vergiftet wurde. Fast meine ganze Familie ist daran gestorben. Deshalb kämpfe ich nicht nur für Agrarreform, sondern auch gegen Pestizide und für eine gesunde Ernährung.
Ihr Vater sei Kleinbauer gewesen, erzählt Julia. Der Bauernhof, auf dem sie aufwuchs, befand sich in direkter Nähe zu Sojaplantagen, auf denen großflächig Pflanzengifte versprüht wurden. Ihre Eltern, ihr Bruder, ihr Sohn, alle gestorben, erzählt sie. Sie selbst sei mehrmals an Krebs erkrankt. Das seien die Spätfolgen. Belegen könne sie das natürlich nicht, wie auch.
Deswegen sage ich, Agrarökologie bedeutet Leben und Ackergifte bedeuten den Tod.
Das MST-Camp bietet Julia und ihren MitstreiterInnen eine Alternative. Biostandards, Selbstversorgung, Basisdemokratie. Es gibt eine eigene Schule und eine Gesundheitsstation. Rund 300 Familien leben hier. Manche von ihnen kamen aus den armen Vierteln der angrenzenden Millionenstadt Campinas, wo sie in prekären Verhältnissen lebten. Andere schlugen sich als Tagelöhner und Landarbeiter durch. Das Camp ist für sie ein Neuanfang, eine zweite Chance. Etwa 2000 solcher MST-Siedlungen gibt es im ganzen Land. Sie alle gehen auf Landbesetzungen zurück. Die Bewegung beruft sich dabei auf Artikel 184 der brasilianischen Verfassung. Dort heißt es, Ländereien, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden und keine soziale Funktion erfüllen, dürfen enteignet werden. Die Landreform genießt also de facto Verfassungsrang. Es gibt sogar eine eigene Institution, die sie überwacht, die Nationale Behörde für die Agrarreform, kurz INCRA. Es geht also nicht um Umsturz oder Revolution, sondern um eine sozialverträgliche Umverteilung von Landeigentum. Das Problem? Die INCRA ist eine kleine Behörde und Brasilien ein riesiges Land. Es ist unmöglich zu überprüfen, welche Ländereien unproduktiv sind. Deshalb ist die INCRA auf die Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen wie dem MST angewiesen, betont Maria Rosileni, Direktorin für ländliche Entwicklung bei der Agrarreformbehörde.
Wir besitzen vielleicht eine der größten landwirtschaftlich nutzbaren Flächen des Planeten. Die Kleinbauern, die Landarbeiter sind auf Anbauflächen angewiesen. Sie können nicht abwarten, bis der Staat gegen unrechtmäßige Besitzverhältnisse einschreitet. Deshalb organisieren sie sich in sozialen Bewegungen, gründen Camps mit einer großen Anzahl von Familien, um dem brasilianischen Staat zu signalisieren: Hier gibt es eine Aufgabe für die INCRA. Komm und überprüfe dieses Grundstück.
Was gut klingt, ist ein langwieriger Prozess. Bis die Prüfung durch die INCRA abgeschlossen ist, vergeht oft ein ganzes Jahrzehnt. Erst dann wird das Camp legalisiert und der ursprüngliche Besitzer wird finanziell entschädigt. Bei Marielle Vive ist das noch nicht geschehen, erzählt Cynthia, die sich im Leitungskreis engagiert. Ein Grund dafür, warum die BewohnerInnen selbst um elementarste Dinge wie den Zugang zu Wasser kämpfen müssen.
Hier gab es kein Trinkwasser. Wir haben nur eine Quelle, die wir genutzt haben. Aber das Wasser daraus war nicht genießbar. Wir wollten die Stadtverwaltung darum bitten, uns Wasser bereitzustellen und haben eines Tages eine Demonstration auf der Straße organisiert. Dabei haben wir den Verkehr blockiert. Ein Auto kam aus der Gegenrichtung und fuhr mitten in die Demonstranten.
Ein Bewohner wurde bei dem Zwischenfall getötet. Die Verwaltung lenkte danach ein und schickt seitdem 4 Wassertankwagen pro Woche. Aber die Stimmung bleibt angespannt.
Uns gehört das Land nicht, auf dem wir leben und arbeiten. Deshalb dürfen wir zum Beispiel keine Genossenschaft gründen, um unsere Produkte zu vermarkten und zu verkaufen. Das bedroht unsere Existenz.
Auch ist das Risiko groß, vom besetzten Land vertrieben zu werden, solange das Camp noch nicht legalisiert ist. Deshalb wird das Gelände rund um die Uhr von Bewohnern überwacht. Dass es für Cynthia und die anderen Campbewohner bislang kaum vorwärts geht, liegt vor allem an Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Während seiner Amtszeit wurde das Budget der Landreformbehörde heruntergefahren und die Legalisierung von MST-Camps gestoppt. Seit dem Amtsantritt von Präsident Lula Anfang 2023 habe sich die Lage etwas verbessert, erzählt Cynthia. Jetzt seien sie zumindest einmal bei der INCRA registriert. Am Ende eines staubigen Weges, an dessen Rand sich Wellblechhütten säumen, liegt der Gemüsegarten des Camps. Eddie Lay, ein freundlicher Mann Ende 40, ist einer der Gärtner hier.
Wir hatten schon über 2000 Maniokpflanzen, aber wir bauen auch Heilmittel an, also medizinische Pflanzen. Und Kopfsalat, Grünkohl, Brunnenkresse, Rucola, fast jede Art von Gemüse.
Vollständig selbst versorgen können sich die Campbewohner noch nicht. Viele haben zusätzlich Jobs in der nahegelegenen Millionenstadt Campinas. Das unterscheidet Marielle Vive von anderen MST-Siedlungen. In Zukunft werde das anders, sagt Eddie Lay selbstbewusst. Dann wolle man sogar umliegende Gemeinden mit gesunden Lebensmitteln versorgen.
Wenn wir da lá fora, o que a gente vê lá? É o lucro, né? O lucro.
Da draußen geht es überall nur um Profit. Die großen Produzenten, die Pflanzengifte einsetzen, interessieren sich nur für das Geld. Ihnen ist es egal, was das alles für die Gesundheit der Menschen bedeutet. Wir machen das Gegenteil. Unser Ziel ist gesunde Nahrung.
Mit dieser Mischung aus nachhaltiger Landwirtschaft und gemeinschaftlichem Leben hat sich die Landlosenbewegung MST in den 40 Jahren seit ihrer Gründung viele Feinde gemacht. Besonders für die extreme Rechte und die Agrarindustrie ist der MST ein rotes Tuch. Immer wieder werden AktivistInnen gewaltsam angegriffen. Beobachter führen das auf die politische Polarisierung im Land zurück. Doch auch jenseits von Gewalt und politischer Vereinnahmung gibt es Kritik, zum Beispiel von Chico Graziano. Er gilt als Ideengeber im konservativen Lager und einer der einflussreichsten Kritiker der Landreform.
Als der MST in den 1980er Jahren entstand, hatte der technische Fortschritt in der Landwirtschaft gerade erst begonnen. Zu dieser Zeit gab es tatsächlich viele Missstände und es gab die Landlosen. Inzwischen hat sich der Großgrundbesitz gewandelt. Riesige Flächen, die früher brach lagen, werden heute landwirtschaftlich genutzt. Es lohnt sich auch nicht mehr, mit Land zu spekulieren. Anbau und Produktion erwirtschaften heute viel mehr Gewinn. Der MST hat daher angesichts der Veränderungen seinen Sinn verloren.
Seit der Gründung des MST vor 40 Jahren wurden in Brasilien 80 Millionen Hektar Land umverteilt. Das entspricht knapp 10% der Gesamtfläche des Landes oder dem Doppelten der Fläche Deutschlands. Graziano bezeichnet das als sozialistisch und brandgefährlich. Sein Argument? Die Agrarwirtschaft, also die Landwirtschaft mitsamt aller vor- und nachgelagerten Geschäftszweige, erwirtschaftet fast ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts. Statt diesen Motor der brasilianischen Wirtschaft am Laufen zu halten, gebe die Regierung viel Geld für die Landreform aus, kritisiert er.
Es wären Studien darüber nötig, was tatsächlich in den MST-Siedlungen passiert. Leben die Familien, denen das Land zugesprochen wurde, dort überhaupt noch? Haben sie es vielleicht schon an ihre Kinder vererbt? Das ist ein ernstes Problem. Brasilien hat in den letzten 30 Jahren fast 100 Milliarden Dollar für das Agrarreformprojekt ausgegeben. Doch mit welchem Ergebnis?
Maria Rosileni von der Agrarreformbehörde INCRA kann diese Argumente nicht nachvollziehen. Ihre Behörde sei aus gutem Grund entstanden, sagt sie. Schließlich sei Land keine Ware wie jede andere. Und Produktivität kein Kriterium, das über allem stehe.
Dieser Kampf um Land ist ja in unserer Verfassung verankert. Jeder hat das Recht, sich auf der Grundlage der Agrarreform anzusiedeln. Vorausgesetzt, man kann nachweisen, dass man die festgelegten Kriterien wie Bedürftigkeit oder Erfahrung in der Landwirtschaft erfüllt. Es gibt eine ganze Liste von Regeln dafür, eine Checkliste. Wir erheben alle Daten dieser Familien, bevor sie das Land erhalten. Aber in der Politik ist es eben oft so, dass derjenige, der Land besitzt, auch die Macht hat.
In den letzten Jahren kommt eine weitere Entwicklung hinzu, die der Bewegung recht zu geben scheint: der Klimawandel. Brasilien ist schon jetzt stark von Dürren und Überschwemmungen betroffen, zuletzt im Süden des Landes mit vielen Todesopfern. Die riesigen Monokulturen, auf denen Cashcrops wie Mais oder Soja industriell angebaut werden, sind besonders anfällig. Sie entziehen den Böden viel Wasser und sind nur mit viel Dünger und Pestiziden ertragreich. Der MST will dagegen steuern. Landreform gleich Umweltschutz, so die Devise der AktivistInnen. Ein Beispiel: Bis 2030 will die Bewegung 100 Millionen Bäume pflanzen. 25 Millionen sind es schon heute. Der Bundesstaat Bahia, ganz im Osten Brasiliens. Die Region ist gezeichnet von vertrocknetem Weideland und Eukalyptus-Monokulturen. Schon von weitem ist eine grüne Oase erkennbar, die MST-Siedlung Egídio Brunetto. Die Landlosenbewegung experimentiert hier mit Agroforst und nachhaltigen Anbaumethoden. Zwischen einheimischen Bäumen wachsen Kaffee, Pfeffer und Maniok. 30.000 Hektar umfasst die Siedlung. Der MST hat sie 2009 besetzt und schon seit Jahren ist sie von der INCRA legalisiert. Verglichen mit dem Camp Marielle Vivi sieht die Siedlung hier völlig anders aus. Die gut 200 Familien, die hier leben, wohnen in befestigten Wohnhäusern, haben eigene Flächen, die sie bewirtschaften, können sich mit den Erträgen selbst versorgen. Ein paar hundert Meter einen Hügel hinab steht der Neubau der Schule für Agrarökologie, die die Bewegung hier betreibt. Camilo, ein Mit-30er, der eigentlich aus Argentinien stammt, hat hier eine Ausbildung durchlaufen.
Ich habe mehrmals in meinem Leben versucht zu studieren, aber es ist nicht leicht. Man muss ja auch seinen Lebensunterhalt verdienen. Und jetzt bin ich Techniker für Agrarökologie und Agrarforst. Darauf bin ich richtig stolz. Die Bewegung hat in mich investiert. Die Ausbildung war völlig kostenfrei. Ich bin sehr dankbar dafür.
Mit schnellen Schritten überquert Camilo das Gelände der Schule. In wenigen Tagen darf er hier seinen ersten Kurs als Dozent halten. Er sei schon ein bisschen nervös, erzählt er lachend. In einem der Klassenräume haben sich 30 Studenten versammelt. Einige tragen ein kleines Theaterstück vor, es wird gemeinsam gesungen. Die Laune ist ausgelassen. Jeder Morgen beginne so, erzählt Camilo, ein gemeinsames Ritual, die Mystica.
Einer der Ursprünge des MST ist die katholische Befreiungstheologie. Das sieht man hier. So beginnt unser Tag. Wir erinnern uns daran, wo wir herkommen und warum wir hier sind. Es ist ein kollektiver Moment und für mich hat es etwas Magisches.
Die Befreiungstheologie bezeichnete sich in Brasilien der 1960er Jahre als die Stimme der Armen. Ein Erbe, das der MST fortführt. Eine soziale Bewegung sei eben mehr als eine politische Partei, meint Camilo. Die Werte, die die Bewegung vertritt, werden in solchen Momenten wie hier im Klassenraum eingeübt.
Land sollte kein Privateigentum sein, sondern ein Gemeingut, um das wir uns zusammen kümmern, damit möglichst viele ein gutes Leben haben.
Wie die Landlosenbewegung in Brasilien versucht, an Boden zu gewinnen, das hat sich Philipp Lämmerich angeschaut. Der MST hat sich gegründet, um an den ungerechten Besitzverhältnissen zu rütteln. Was hat er in den 40 Jahren seit seiner Gründung tatsächlich erreicht? Darüber spreche ich mit Anne Herberg, unserer Korrespondentin in Brasilien.
Es ist vielleicht wichtig, nochmal einzuordnen, dass Brasilien ein Land ist oder insgesamt auch in Südamerika, in dem es eine unglaublich ungerechte Landverteilung gibt. Das ist nochmal ein Erbe aus der Kolonialzeit mit dem Ergebnis, dass das meiste Land eben in den Händen europäischstämmiger Großgrundbesitzer war, die das dann auch gar nicht unbedingt produktiv genutzt haben und es eben Kleinbauern und auch dann freigelassenen Sklaven gar nicht möglich war, irgendwie an Land zu kommen und das zu nutzen. Und das gab dann eine ganze Reihe von Versuchen einer Landreform, die immer wieder gescheitert sind, und richtig Schwung ist dann eben mit der Gründung des MST in diese Frage gekommen, und zwar erst nach Rückkehr zur Demokratie. Seitdem hat es eben das MST tatsächlich geschafft, in dieses Thema Landreform einfach ein bisschen Schwung reinzubringen. Sie haben es geschafft, dass heute mehr als 400.000 Familien in Lagern und Siedlungen leben, die von dieser Bewegung gegründet worden sind. Wenn wir das mal hochrechnen, also Familien auf dem Land sind ja meistens Familien mit einer großen Mitgliederzahl. Also können wir schon sagen, dass mindestens 1,5 Millionen bis 2 Millionen Brasilianer in diesem MST organisiert sind. Dann ist das wirklich fast 1% der brasilianischen Bevölkerung. Die haben natürlich einen extremen Einfluss bekommen in der brasilianischen Gesellschaft, symbolisch und auch politisch.
Wir haben auch gehört von Philipp Lämmerich, dass da eine wirklich beträchtliche Fläche schon umverteilt worden ist im Laufe der Zeit. Aber eine umfassende Agrarreform, wie diese Bewegung sie eigentlich ja anstrebt, haben sie bislang nicht durchsetzen können. Warum nicht und was sind da die Widerstände?
Also Brasilien ist ein Land, das hauptsächlich von Agrarexporten lebt. Das ist der größte Wirtschaftszweig. Man muss sich vorstellen, die Agrarwirtschaft, das ist ja vor allem eine Agrarindustrie, Großlandwirtschaft, das ist die wichtigste Wirtschaftslobby. Und dann kommen da die Landlosenbewegungen, die sagen, nee, also wir halten jetzt Ausschau nach Ländereien, die nicht produktiv genutzt werden. Wir besetzen die. Das ist eine sehr aggressive Herangehensweise, die da auf große Ablehnung stößt und auch immer wieder gewalttätig zurückgedrängt wird. Also das ist ja auch eine Konstante in der Geschichte. Schon bei der Gründungszeit der MST war es so, dass eben die Großgrundbesitzer sich mit Hilfe von bewaffneten Milizen verteidigt haben. Die Landlosen haben dann Hilfe von der Kirche bekommen. Aber diese Konflikte erleben wir heute noch. Wir waren im Land unterwegs, beispielsweise in Mato Grosso do Sul, wo wir indigenes Land haben, wo die Indigenen uns berichten, wie sie immer wieder auch mit Waffengewalt von sogenannten Pistoleros zurückgedrängt werden, die dann eben wirklich in Vetternwirtschaft auch natürlich großen Einfluss haben auf die lokale Politik, auf die lokale Justiz. Also es ist ein sehr ungleiches Kräfteverhältnis. Trotzdem muss man eben sagen, in einem Land wie Brasilien gelten eben die MST mit ihrer sehr aggressiven Taktik und auch mit ihrem politischen Rückhalt in der linken Regierung als wirklich so das absolute Feindbild. Und da sind mittlerweile auch im Kongress Gesetzesprojekte, werden aktuell diskutiert, wie man eben auch gegen das MST vorgehen kann.
Ja, Lula da Silva ist ja für die MST-Bewegung eine Art Hoffnungsträger, vor allem nach der der Regierungszeit von Jair Bolsonaro. Jetzt sind mehr als anderthalb Jahre seiner momentanen Amtszeit um. Welche Bilanz ergibt sich denn da bezogen eben auf die Forderung und den Umgang mit den Landlosen?
Naja, also das ist eben schon nochmal wichtig zu betonen, dass Lula und die Landlosen, dass das schon eine sehr, sehr enge Verbindung ist, nicht? Man muss vielleicht mal nochmal dran erinnern, Lula war ja wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis. Es waren Mitglieder des MST, die wirklich konstant dort ein Lager aufgestellt haben und ihn sozusagen unterstützt haben. Also es ist eine ganz, ganz enge Verbindung. Das ist seine politische Basis. Und die PT-Regierung von Lula, das ist auch die Regierung des MST. So drücken sie es aus. Nichtsdestotrotz gibt es eben jetzt auch große Kritik von dem MST an Lula. Das hat viel mit der politischen Situation der Lula-Regierung zu tun in dieser Regierung. Zur Erinnerung, es war ja sehr, sehr knapp ausgegangen bei der Wahl und im Kongress vor allem hat ja die konservative Front und auch die rechte Front und vor allem auch die Agrarlobby einen sehr, sehr großen Einfluss, vor allem Mehrheiten. Das heißt, Lula ist da auch darauf angewiesen, einen Mittelweg zu finden zwischen der Notwendigkeit, dem Druck der Agrarindustrie nachzugeben und eben den Forderungen des MST. Das setzt ihn unter Druck, das ist ein Dilemma von ihm und da gibt es jetzt sehr große Kritik auch an ihm von dem MST. Auf der anderen Seite ist das MST eben auch nicht nur eine homogene Gruppe. Es sind nicht nur die armen Landarbeiter, die beispielsweise in Bahia jetzt ein Stück Erde besetzt haben und dort wirklich Maniok und Mais anbauen, sondern es sind eben auch mittlerweile politisch einflussreiche Aktivisten. Also auf der einen Seite haben wir beispielsweise die große Kritik an Lula, den Ausruf, wir werden jetzt wieder mehr Land besetzen, des MST-Führers Stedile. Und am nächsten Tag saß er dann mit Lula im Flieger und ist mit ihm in der Wirtschaftsdelegation nach China geflogen. Und das bestärkt natürlich wiederum die Kritik auf der anderen Seite gegen das MST, dass man sagt, ja, das ist ja eigentlich im Grunde nur eine Manipulation des Establishments und das führt natürlich zur Polarisierung des MSTE in der Gesellschaft.
Danke, Anne Herberg.
Bitteschön.
Anne Herberg war das mit Einschätzungen zur Rolle und der Bedeutung der Landlosenbewegung in Brasilien. In der nächsten Folge geht's bei uns um Afghanistan. 3 Jahre ist es jetzt her, dass die Taliban da die Macht ergriffen haben und mit Gewalt, drakonischen Strafen und massiven Menschenrechtsverletzungen haben sie das Land international in die Isolation getrieben. Die scheint jetzt aber zu bröckeln. Hört da also gerne rein. Ich bin Katrin Materna. Bis bald.